was für ein Einstieg in dieses Jahr. Unglaublich, was zum Jahreswechsel passiert ist und was auch jetzt passiert. Eigentlich das Mekka für Journalisten. Und mit einem Journalisten, der seit vielen Jahren für eine Zeitung gearbeitet hat und sie mit aufgebaut hat, nämlich die Thüringer Allgemeine, als langjähriger Chefredakteur, ist Sergei Lochthofen. Und den begrüße ich jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, gesundes neues Jahr. Haben Sie Ihren Urlaub gut hinter sich gebracht? Das war ja gefühltes halbes Jahr, würde ich sagen.
Ja, für mich auch. Und es hat natürlich gekribbelt, als ich verfolgt habe, was in Thüringen los ist, was in Deutschland los ist. Da bin ich dann doch schon etwas unruhig geworden. Das sollte ja eigentlich ein ruhiger Jahreswechsel werden.
Da geht hier alles drunter und drüber.
Ja, und nicht nur in Deutschland, auch in Thüringen. Was war denn das, was Sie zum Jahreswechsel am meisten sozusagen aus journalistischer Sicht angeregt hat oder aufgeregt hat?
Naja, ich sage mal, das Thema Wolf beschäftigt natürlich die Leute, hängt aber auch ein bisschen vielen schon zum Halse raus, weil in der Substanz, sage ich mal, nun die Dinge nicht ganz so kriminell sind wie die Schlagzeilen, die dazu passen. Aber natürlich ist es wichtig, Klarheit zu haben in einem Land in der obersten Etage.
Nun ist die Betroffenheit groß. Also der Bundespräsident versucht, Einfluss auf die Medien zu nehmen und sie zu drängen, Sachen zu veröffentlichen und nicht zu veröffentlichen. Plötzlich gibt es eine Diskussion um Pressefreiheit. Ist das nicht ständig der Fall, dass Politiker, Amtsträger, Würdenträger versuchen, Berichterstattung zu beeinflussen?
Ständig ist es nicht der Fall, aber es ist keine Seltenheit und die Kollegen, die da jetzt plötzlich aufschreien, tun das natürlich auch ein bisschen vor Show. Also wenn ich jetzt auf Thüringen blicke, gab es diese Versuche auch in den letzten 20 Jahren immer wieder. Ich kann mich an einen Regierungssprecher, Herrn Spindeldreier, erinnern, der hat dann angerufen und wollte irgendetwas erklären, was ihm da nicht gefallen hat. Aber das konnte man natürlich locker abwehren, auch mit dem Hinweis, wenn Herr Bernhard Vogel mit irgendwas nicht zufrieden sei, soll er sich selbst melden, was der natürlich nie gemacht hat, der war viel zu schlau. Also es gibt immer so diese Subebene, die versucht, was durchzustechen. Ich vermute mal, das ist jetzt auch unter Kollegen eigentlich Konsens, dass der Einfluss auf die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem dort, wo politische Gremien entscheiden, während der Führungsetage sitzt, natürlich auch etwas größer ist, als es vielleicht bei den Zeitungen ist. Aber auch da gibt es Gefahren. Denken Sie nur daran, wenn in einer Zeitung oder Zeitungsgruppe jemand mit Parteibuch, der auch Parteikarriere gemacht hat, plötzlich sitzt, dann entsteht schon eine Situation, wo man feststellt, dass möglicherweise Parteifreunde bevorzugt werden oder Druck entsteht oder die Kollegen auch schon selbstständig mit der Schere im Kopf anfangen zu arbeiten, weil sie befürchten müssen, in einer Situation, wo das Personal reduziert wird, wo Kollegen entlassen werden, wo Kollegen rausgedrängt werden aus dem Beruf, dass man da auch sehr schnell an die Wand gepresst wird, wenn man sich politisch nicht konform verhält. Das ist schon alles, sage ich mal, nicht ungefährlich. Insofern ist es auch richtig, dass es ausdiskutiert wird.
Hm. Wie ist es denn das mit dem berühmten Abhängigkeitsverhältnis? Wird immer gesagt, ja, die Journalisten brauchen die Politiker und umgedreht auch. Und dann entsteht ein Abhängigkeitsverhältnis. Also am offensichtlichen scheint es ja bei der Bild-Zeitung zu sein, dass da Menschen Deals eingehen. Das haben wir bei Herrn Althaus erlebt, wir haben es bei Herrn Wolf erlebt. Gibt es das, ein Abhängigkeitsverhältnis, und sollte man einen Deal mit einer Zeitung machen, einen vermeintlichen?
Natürlich gibt es eine Kaste, die sich selbst mit sich selbst zum Teil beschäftigt. Das heißt, Journalisten und Politiker behandeln den gleichen Stoff. Und der Fall Wolf ist insofern interessant, dass Herr Wolf natürlich lange Zeit auch die Bild-Zeitung für sich selbst genutzt hat. Wenn wir uns daran erinnern, das war der erste Fall, wo, sage ich mal, ein Spitzenpolitiker sich hat scheiden lassen und die Bild-Zeitung mit Begeisterung gesagt hat, das ist doch wunderbar, was der macht und so und so und so. Obwohl die Zeitung ja in diesen Fragen einen sehr konservativen Hintergrund hat, traditionell. Das heißt, der Mann hat das schon sehr gekonnt ausgenutzt und ist vermutlich ihnen negativ aufgefallen, sobald er Bundespräsident geworden ist, wo er versuchte, natürlich Distanz wieder zu wahren. Das haben die sich so nicht gefallen lassen, nach dem Prinzip, wir haben dich mit aufgebaut, jetzt hast du aber auch zu bringen. Und das tat er nicht. Und da entsteht halt so ein Verhältnis, das, sag ich mal, sehr spannungsgeladen ist. Und im Augenblick geht es ja darum ja auch, deswegen auch das Beharren der Kanzlerin auf Wolf, nicht nur taktisch, sondern auch strategisch, wenn man zulässt, dass eine Zeitung oder eine Zeitungsgruppe, in dem Fall der Springer Verlag, einen Bundespräsidenten kippt oder leben lässt im Amt. Das ist nicht gut für die Demokratie.
Mhm. Sollte man sich auf einen Deal mit der Bild-Zeitung einlassen?
Nein, auf keinen Fall mit keiner Zeitung und umgedreht auch mit Politik nicht. Distanz ist eine wichtige Geschichte, damit man auch im entscheidenden Augenblick objektiv versuchen kann. Ich meine, das ist ja immer auch ein Versuch, die Dinge zu bewerten. Das heißt, wer sich ins Bett legt, ob Politiker mit Medien oder Medien mit den Politikern, am Ende Schaden nehmen sie alle beide Schaden. Das ist vollkommen richtig. Wir erfahren natürlich nicht alles, wir kennen nicht alle Geschichten, die untereinander laufen. Aber ich glaube, auf Dauer ist es gut. Das war immer mein Leitsatz. Also ich möchte nicht geliebt werden von Politikern, aber respektiert werden, das reicht mir für die Zeitung voll und ganz.
Mhm. Weil wir gerade über Betroffenheit gesprochen haben, nun ist, was ich mit Erstaunen feststelle, die Grünen sind jetzt sehr betroffen, wie sehr doch das Bundespräsidentenamt beschädigt ist und wie wichtig das für alle ist. Das kann ich, oder habe ich zumindest Probleme, das nachzuvollziehen, welche Wichtigkeit gerade die Opposition diesem Amt beimisst und welche Bedeutung sie das für den für Deutschland beimisst, das hätte ich gar nicht erwartet. Ist das geheuchelt oder ist es parteitaktisch?
Ja, natürlich ist es parteitaktisch. Auch selbstverständlich ist es gut, wenn im Land eine Instanz existiert, die etwas abgehoben von dem täglichen Klein-Klein die Dinge bewerten kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein von Weizsäcker in gleicher Situation, er wäre diese Situation nicht gekommen, aber ich sage in gleicher Situation, das ausgesessen hätte. Also der wäre längst gegangen. Und denken Sie mal an den Herrn Köhler, den alle belächelt haben, dass der die Nerven verloren hat und wie eine Mimose reagiert hat. Also die Dosis, die jetzt Herr Wulff einfach aussitzt, die ist eine ganz andere. Also ich glaube schon, dass eine Beschädigung stattgefunden hat. Ob das, sage ich mal, über Jahre trägt. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. Sie wissen ja, wie die Themen sind. Eine Woche regen wir uns alle auf, nächste Woche haben wir es schon vergessen. Also damit rechnet er sehr fest. Aber das ist nicht gut für die ganze Geschichte. Ich warne aber auch davor, dass der Bundespräsident im Jahre 2012 eine ganz andere Stellung in diesem Land hatte, als es vielleicht 1954 gewesen ist mit Theodor Heuss. Das heißt also, da hat sich auch was in dieser Welt geändert. Autoritäten spielen nicht mehr so die Rolle. Es ist auch nicht mehr der Respekt vor Autoritäten, der die Leute in erster Linie beschäftigt. Das ist auch ein Produkt des Zeitgeistes. Und denken Sie mal dran, der Waldheim, eine ganz andere Geschichte in Österreich, der ist international geächtet gewesen, der ist trotzdem geblieben.
Das Thema wird uns weiter beschäftigen, wahrscheinlich auch noch nächste Woche. Kommen wir mal zu Thüringen. Da war ja auch nicht alles ruhig. Also von der Besetzung des Verfassungsschutzes bis hin zu neuen Enthüllungen der Verquickung von NPD-Funktionären in die braune Terrorzelle. Da war auch keine Ruhe über den Jahreswechsel, oder?
Ja, das ist klar, dass das Thema weitergeht. Nun kommen im Augenblick keine großen neuen Geschichten dazu, weil die Hauptfigur, mit der wir es zu tun haben, Frau Zschäpe, auf der einen Seite sehr stark auf Mitleid macht. Ihr ging es nicht gut und sie wurde von Mithäftlingen attackiert. Ich vermute mal, meistens werden es auch welche sein mit türkischem Hintergrund, weil natürlich diese Mordserie in ihrer Brutalität und Ausrichtung ja einmalig ist. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass Untersuchungshaft nichts ist, was jemand anstreben könnte und es ist kein Sanatorium, auch kein Kindergeburtstag. Das heißt, das muss die schon aushalten. Auf der anderen Seite schweigt sie und sie könnte ja zur Aufklärung beitragen. Das tut sie auch nicht, offensichtlich, um auch den Eindruck zu erwecken, das sei keine Terrorzelle gewesen, sondern zwei durchgeknallte Neonazis. Also das, glaube ich, ist die Situation und man muss aufpassen, was man noch dazu bekommt, was mich natürlich befremdet, wenn eine NPD-Anwältin ausgewiesen, auch als ehemaliges NPD-Mitglied, sage ich mal so ganz neutral und locker mal ein Interview gibt, da muss man aufpassen, dass man sich nicht instrumentalisieren lässt.
Wie ist denn Ihr Gefühl zur zum echten Willen der Aufklärung? Jetzt kommt ja zutage, schreibt die gleiche Zeitung heute, die TA, dass einige Gasser-Berichte fehlen, die vormals geheim waren. Also ich habe das Gefühl, dass es da nicht ganz transparent zugeht. Wie ist Ihr Gefühl?
Naja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass in diesem Land noch genug Ordnung herrscht, dass man den Bericht im Vollen in Gänze besitzt, dass da noch ein paar Exemplare irgendwo dahin gegangen sind und irgendjemand damit was auch immer betreibt, das ist, sage ich mal, in einer großen Verwaltung, ich musste das leider immer in den letzten 20 Jahren feststellen, immer wieder der Fall. Da würde ich jetzt noch keine Verschwörungstheorie daraus machen, aber es ist schon bemerkenswert, dass da nicht so die Ordnung existiert, die man sich eigentlich von deutschen Behörden manchmal vorstellen könnte. Und wir sehen ja auch die juristischen Auseinandersetzungen mit den Verfassungsschutzleuten aus dieser Zeit laufen ja auch weiter, obwohl sie eben sehr schwer sind, jemanden nachzuweisen, dass er das vorsätzlich gemacht hat, also diesen ganzen Blödsinn da. Ich glaube, das wird sehr schwer werden. Trotzdem muss das Land alles versuchen. Ich glaube, auch Thüringen ist da sehr viel stärker engagiert, beispielsweise als Sachsen. Sachsen ist paralysiert. Sie merken, da kommt gar nichts im Augenblick. Sie wissen auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie sind auch nicht in der Lage, aufgrund auch ihrer Vorgeschichte in den letzten 20 Jahren, wie sie es gehandhabt haben, einfach eine neue Strategie zu entwickeln. Ich glaube, es ist mühevoll. Wir werden auch noch viele Ungereimtheiten erfahren, aber Thüringen ist wenigstens bemüht, das ist zu erkennen.
Also Sie sagen, Thüringen ist bemüht und das braucht halt seine Zeit, das alles durchzugehen. Andererseits ist ja auch die Gefahr, dass es einschläft und die öffentliche Aufmerksamkeit dann sinkt.
Ja, das ist sicherlich insgesamt der Fall, obwohl, sage ich mal, auch die übrigen regionalen Medien, der Spiegel dran bleibt an dem Thema. Es ist, wenn wir es sagen, es ist eine terroristische Zelle, natürlich eine andere Dimension, als es sonst üblich ist. Aber selbstverständlich haben Sie nicht Unrecht. Sage ich mal, so ein Thema kann einem auch irgendwann mal so zum Halse raushängen, dass man auch nicht gerne darüber spricht oder berichtet. Das ist in Thüringen im Augenblick, glaube ich, nicht der Fall, auch durch den Rhythmus, der da gewählt ist. Also die Kommission, die da arbeitet, die irgendwann einen Bericht vorlegt, die möglicherweise neue Ungereimheiten vorlegen wird, mit denen man sich beschäftigen muss. Also ich glaube, es ist eine lohnende Aufgabe für aufmerksame Menschen in dieser Gesellschaft. Dazu gehörten eigentlich Journalisten, dran zu bleiben, um mal zu zeigen, dass man auch bei Themen, die nicht ganz so populär sein mögen, nach einem halben Jahr trotzdem die Wichtigkeit erkennt und dranbleibt.
Was wird das Jahr bringen, Herr Lochthofen, 2012?
Ich glaube, Sie sind kein, ich weiß nicht, ob Sie Harry Potter-Freund sind, ja?
Nicht so unbedingt.
Sie sind nicht in dem infantilen Alter.
Obwohl das...
Der Schulleiter von Harry Potter hat mal so schön gesagt, auch als Zauberer hat er das bekannt, dass die Wissenschaft der Vorhersage der Zukunft eine sehr ungenaue ist. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen, was für Konflikte unter Umständen uns über so ein Jahr verfolgen. Also ich glaube, in der Politik müssen wir uns darauf einstellen, dass fast alles jetzt schon mit Blick auf die Wahlen 2013 geschieht. Wenn Sie das Saarland nehmen, dass am gleichen Tag, wo die FDP ihren großen Auftritt hat, das Dreikönigstreffen und die große Rede von Herrn Rössler erwartet wird, dass praktisch zeitgleich auf dem Punkt genau das Ende der Koalition in Saarbrücken verkündet wird, das ist, sag ich mal, so direkt taktisch durchgestochen aus dem Kanzleramt. Ich wundere mich, dass die FDP da nicht viel stärker auf die Barrikaden geht. Die ist in schlechten Zustand, aber nicht so in schlechten Zustand, dass sie nicht wenigstens wieder Merkel sich anlegen kann. Also ich glaube, da hat die Merkel wieder eine taktische Glanzleistung vollbracht. Aber muss aufpassen natürlich, dass es nicht übertreibt.
Und wir werden das weiter verfolgen und werden auch in den nächsten Wochen miteinander sprechen. Da liegt einiges vor uns. Herr Lochthof, ich wünsche Ihnen nochmal ein schönes Jahresstart.
Ja, wir müssen davon ausgehen, die Orthodoxen haben ja auch noch Neujahr. Also wir können uns das noch dreimal wünschen, neues Jahr. Und wenn Sie das nächste Jahr noch 14 Tage später aus dem Urlaub kommen, können wir es immer noch machen.
So machen wir das. Wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, kurz nach neun, jeden Montag. Das war Sergej Lochthofen, der hier langjährige Chefredakteur.
Ich wünsche den Zuhörern eine schöne Woche.
Tschüss.